Moin, wir sind zurück aus der Paderborner Wellblechhütte und überlegen heute mal, ob dieses 1:1 Grund zum Optimismus ist oder vielleicht auch nicht. Wir schauen auf das erneute Aufstellungspuzzle, was da so ansteht. Gucken auch noch mal ein bisschen auf den Trainer und Lars Rücker, da dürft ihr euch drauf freuen, hat auch wieder tolle Wortspiele mitgebracht. Viel Spaß.
Man soll ja im Abstiegskampf eher auf sich und nicht auf andere schauen. Trotzdem sage ich mal, danke Marvin Wanicek, danke Martin Winkler und Schande auf Hannover 96. Denn ich habe gestern ganz schön gezittert bei der Sonntagskonferenz.
Die brauchst du einmal, ne? Einmal brauchst du die. Ja. Ein einziges Mal brauchst du die. Das kommt dabei raus. Aber ja, eine Zitterpartie war das, das stimmt.
Gut. Und hinten raus tat dann wahrscheinlich nur der Fürther Sieg in der Landeshauptstadt bei den komischen Roten so richtig weh und das andere ging noch irgendwie in Ordnung und die Eintracht hat mit ihrem Punkt in Paderborn ja zumindest ein kleines Lebenszeichen gesendet, so würde ich es formulieren.
Ja, auch wenn es natürlich nach wie vor unheimlich eng ist. Ich glaube, es sind 4 Mannschaften mit 26 Punkten jetzt, wenn ich mich nicht irre.
Soll ich es nochmal nachgucken?
Ja, guck nochmal nach. Es sind 4, aber ich bin hier, wir hören das schon hier aus dem Off. Punkt jetzt bei einem Zweitligaspitzenteam. Wenn man jetzt nur aufs Ergebnis schaut, sagt man wahrscheinlich, ist in Ordnung. Wenn man so sich das Spiel betrachtet, weiß ich nicht, war das für dich jetzt ein Auftritt, der Hoffnung gemacht hat?
Nicht so wirklich. Ich finde aber auch, man muss es so ein bisschen trennen. Der kämpferische Auftritt über die 90 Minuten gesehen war gut. Mhm. Die Mannschaft hat da in Halbzeit 1 wirklich die Reihen geschlossen gehalten, Räume eng gemacht, Paderborn wenig Raum zur Entfaltung gegeben mit, ja, es gab ja Fünferkette davor, die nächste Linie, kaum Durchkommen für ein Spitzenteam der zweiten Bundesliga, aber halt auch kaum Entlastung, kaum echte Torchancen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit war es nur dieser Abschluss von Joe Gomez, der dann relativ zentral auf den Torhüter ging. Ja, und nach den ersten 45 Minuten habe ich so ein bisschen den Eindruck gehabt, da bettelt eine Mannschaft auch ihren Trainer an, fußballerische Lösungen an die Hand zu bekommen.
Ja, ich hab das ähnlich wahrgenommen wie du. Also es war natürlich wieder das alte Problem, der Sturm war abgemeldet. Erencan Yadimci hat im Grunde nicht stattgefunden. Den haben die aufgefressen da hinten. Du hast kaum wieder Lösungen nach vorne gehabt, um dir mal was zu kreieren. Das fehlt einfach. Was ich wieder interessant fand, und das habe ich nach dem Hinspiel schon gedacht, ist, die Paderborner schaffen das wirklich in der zweiten Liga oben mitzuspielen, ohne dass die Hurra-Fußball spielen. Die haben aber eine klare Struktur. Da weiß jeder, was er zu tun hat. Die Sachen, die sie machen wollen, die greifen einfach. Und dann haben sie vorne einfach auch ein paar Leute, die Tore machen können. Ich meine, die haben ja dann noch Leute von der Bank gebracht, unter anderem den Torschützen zum Ausgleich. Mhm. Darüber sprechen wir aber gleich auch nochmal. Und das reicht dann, um in der zweiten Liga irgendwie deine Punkte zu sammeln. Im Hinspiel fand ich das auch schon, da fand ich die auch nicht überragend. Gewinn hier dann, weil Eintracht in Form von Leon Belbelda leider zweimal über den Ball latscht. Mhm. Und der Eintracht fiel dann lange Zeit nichts ein. Du hast dann das Glück, dass Robin Heuser auf den Platz kommt und gleich Energie mitbringt. Auch wenn man dazu sagen muss, dass das Tor natürlich entsteht aus einem klaren Fehler der Paderborner. Joe Gomez passt da super auf, fängt den Ball ab, bringt den dann vernünftig in die Mitte und Heuser macht das wirklich wie ein Knipser. Kurz danach vergibt er leider die Chance aufs Zweite, hat er danach auch stark mit sich gehadert. Ich habe danach mit ihm geredet, sagte, na, das Zweite muss ich dann auch machen. Leider nicht geklappt und dann war der Schiedsrichter ja auch wieder ein Thema nach der Partie, auch wenn man das nie auf den Schiedsrichter schieben soll. Aber diese 13 Minuten Nachspielzeit hat dann im Braunschweiger Lager keiner so richtig verstanden. Ich erinnere mich, dass es da in den Katakomben dann auch laute, wie sage ich es mal, Flüche in Richtung des Offiziellen gegeben hat, der dann auch womöglich noch ein Foulspiel übersehen hat.
Ja, vor dem 1-1, dem ganz, ganz späten 1-1 durch Sven Michel, hat der Paderborner Stürmer Lukas Frenkert ja auf den Knöchel getreten, die Zeitlupen lösen es auf. Es ist so ein bisschen die Frage, pfeifst du das ab? Im Gegenzug oder aus der anderen Perspektive würden sich wahrscheinlich auch alle super drüber aufregen, wenn es gegen die Eintracht abgepfiffen worden wäre. Aber
Aber ich glaube, du kannst es zweifeln.
So die Benchmark für das, was in Liga 2 und Liga 1 durch den VAR korrigiert wird, die hätte sowas auf jeden Fall zugelassen.
Ja, genau. Ich denke das auch. Also man kann das abpfeifen, aber man sollte sich jetzt auch nicht zu lange damit beschäftigen. Es war auf jeden Fall, Lukas Frenkert war auf jeden Fall stark gezeichnet nach dem Spiel. Dicke Beule an der Stirn gehabt, weil er auch mit von seinem Torwart nochmal abgeräumt worden ist.
Und dadurch auch die lange Nachspielzeit?
Dadurch, ja, genau. Da lag er eine Weile, plus die rote Karte, die es dann noch gab. Ich fand dann 13 Minuten doch aber arg lang. Aber gut, sei es drum. Daran hat es nicht gelegen. Es ist ein netter Punkt, sagen wir es mal so, aber war jetzt spielerisch trotzdem wieder keine Offenbarung.
Ja, vorher hätte den wahrscheinlich jeder genommen. Punkt vermutlich, beim Tabellenzweiten zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja, und so viel hat Paderborn eigentlich auch nicht gezeigt, dass man, also ich frage mich wirklich, wie die es schaffen, so beharrlich da oben mitzuspielen.
Ja, das meine ich ja.
Das ist ja auch keine Zweitligatruppe, wo du auf die Aufstellung guckst und dir denkst, boah, Name, sondern die könnten auch versehentlich irgendwo im Nachbarort an einer Bushaltestelle aufgesammelt worden sein von den Jungs, die dabei sind. Aber die funktionieren da einfach, weil sie eine gute Struktur haben, weil der SC Paderborn vielleicht auch ein Stück weit Vorbildcharakter für Eintracht Braunschweig haben könnte, nämlich dann, wenn es die Eintracht schaffen würde, in der zweiten Liga zu bleiben und dann im nächsten Schritt, und das ist ja auch ein großes Ziel, die Oberligamannschaft wieder in die Regionalliga Nord zu kriegen, dann hast du halt die Möglichkeit, Spielern auf hohem Niveau Spielpraxis zu bieten. Du kannst deinen Kader vielleicht auch ganz anders aufstellen. Du kriegst das ein oder andere Talent, was so sagt, ja, wenn ich bei euch nicht spiele, spiele ich danach auf dem Acker in Pferden. kriegst du dann vielleicht, weil es doch eine andere Bühne ist. Aber gut, lass uns mal wieder ins Sportliche hier und jetzt kommen. Ich hatte so sehr gemischte Gefühle nach dem Spiel, weil ja, der Punkt ist gut, die Moral scheint intakt zu sein und trotzdem, ja, wollte bei mir jetzt nicht so die richtige Aufbruchsstimmung aufkommen nach diesem 1:1. Und es hätten eigentlich auch 3 Punkte sein müssen nach dieser zweiten Halbzeit vor allem.
Ja, also bin ich bei dir. Aufbruchstimmung war da nicht zu spüren. Es war aber trotzdem ja irgendwo ein Punkt, der gut tut, wenn du weißt, du auswärts bei einem Top-Team kannst du auch was mitnehmen. Und es zeigt sich halt immer wieder, dass du in der Liga auch gegen Mannschaften, die weiter oben stehen, durchaus Punkte sammeln kannst. So eng ist es eben aktuell. Nichtsdestotrotz war jetzt, haben wir jetzt gerade schon mal gesagt, erstmal nichts dabei, was mir jetzt Hoffnung für die nächsten Wochen, also Hoffnung. Mhm. Doch, natürlich habe ich da Hoffnung und du kannst Düsseldorf zu Hause schlagen, um Gottes Willen. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie komplett zerreden alles. So ist es nicht, überhaupt nicht. Trotzdem hast du die Probleme, die es seit Wochen und Monaten gibt, die traten da eben auch wieder auf. So, ja. Ne? Und das ist in erster Linie, dass du im Moment einfach vorne nichts auf die Kette kriegst. Grant Leon Ranos hat das erste Mal in der ersten Elf gespielt. Man hat, ich weiß nicht, ob er ein bisschen aufgeregt war, da gab es am Anfang doch die eine oder andere technische unsaubere Aktion. Er legt dann diesen Schuss auf Gomez immerhin auf, muss zur Pause aber runter. Opoku das erste Mal rechts auf der Schiene. Und nicht
klärt noch einen auf der Linie.
Das war eine sehr wichtige Aktion, aber man hat halt gemerkt, dass er seine offensiven Qualitäten da irgendwie nicht so richtig einbringen kann, auch wenn Joe Gomez das eine Reihe weiter vorne ordentlich gemacht hat. Man hat jetzt nicht gesehen, dass sie irgendwie plötzlich ihre Durchschlagskraft wiederfinden. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, also ich will das jetzt hier auch nicht zu negativ reden. Die Mannschaft ist auf jeden Fall trotzdem gut genug, um Düsseldorf zu schlagen, aber du brauchst halt in gewissen Themen auf dem Platz brauchst du halt Ansätze, Lösungsansätze.
Ja, ich hatte mir während der 90 Minuten gedacht, warum spielt nicht ein Gomez hinten rechts und ein Opoku vorne? Wenn man sich jetzt das Spiel anguckt, dann muss man sagen, hat Heiner Backhaus damit den richtigen Riecher gehabt. Ja. Ganz grundsätzlich würde ich die beiden dann doch in vertauschten Rollen sehen.
Ja, gut, aber du sagst es gerade, für die Partie war es dann vielleicht richtig. Also man hat halt auch gesehen, dass Gomez wirklich in jedem Dribbling hart arbeiten musste, weil die Paderborner, sobald Eintracht da an der Hälfte den Ball hatte, sofort Druck gemacht haben. allgemein sehe ich aber auch die andere Variante eher. Und ich glaube aber auch, dass wir das in der Saison noch mehrfach sehen werden, weil Gomez sich einfach da auf der rechten Schiene mittlerweile etabliert hat und Opoku ja auch schon gezeigt hat, dass er offensiv wirklich einiges anzubieten hat, wenn er da ein bisschen Freiraum bekommt. Ja.
Gut. Ein bisschen Sorgen macht mir ehrlicherweise die Art und Weise. Klar, diese 15 Minuten nach der Pause, die waren gut. Ja. Da hätte es auch noch, naja, mindestens das 2-0 geben müssen. Ich finde sogar gar nicht, dass Robin Heuser da zwangsläufig schießen muss bei seiner zweiten Situation, sondern er hätte auch auf Erincan Yadimci durchstecken können.
Ja.
Sagt sich immer so leicht, wenn man
am Tribünen-Idiot ist.
Der, genau. Ja. Auf den TV-Bildern sah es aber auch so aus, als hätte es da eine Lücke für den Pass gegeben. Ja, und mit der roten Karte für Patrick Nkoa, der jetzt ja, naja, mindestens ein Spiel fehlt, wahrscheinlich eher zwei.
Ich würde auch mal eher auf zwei tippen.
War das Spiel natürlich wieder ein komplett anderes. Heiner Backhaus hat die Stürmer rausgenommen. Du hattest gar keine Entlastung mehr. Sie haben es dann solide wegverteidigt. Trotzdem würde ich sagen, wenn du siehst, wie Dresden auftritt, die haben zwar auch nur einen Punkt geholt, wie Fürth auftritt, wie sich Münster wehrt, die jetzt verloren haben, sind jetzt dieses Wochenende überwiegend schlechte Beispiele, aber ich habe den Eindruck, dass bei den anderen Mannschaften im Abstiegskampf ja so ein bisschen mehr Aktivität von denen auch kommt.
Also weiß ich, würde ich jetzt vielleicht nicht 100% unterschreiben, also gerade wenn man die Münsteraner sich hier angeguckt hat, ist das, glaube ich, eine Mannschaft, die grundsätzlich schlechter ist als Eintracht. Die Dresdner haben natürlich jetzt, da gebe ich dir vollkommen recht, die haben jetzt gerade in der Rückserie, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte die schon geholt haben, 13?
Ja, auf jeden Fall haben sie sich irgendeinen Zaubertrank,
13, Getränkestützpunkt geholt. Verspielen jetzt aber auch eine 3-1-Führung. Ja, ich glaube, wir können uns auf jeden Fall sicher sein, dass das bis zum Ende eng bleibt. Und du darfst halt auch einfach keinen abschreiben. Ich glaube, vor so 2-3 Wochen waren, glaube ich, schon die ersten dabei, dann zu sagen, na gut, die Fürther, die sind jetzt weg. Die rasiert's jetzt und die fallen jetzt hinten raus und die gewinnen dann aber plötzlich auch wieder und dann sind die auch wieder dran. Und also es ist einfach zu eng, um das klar zu sagen. Aber nach wie vor bleibe ich dabei, dass ich der Meinung bin, dass der Eintracht-Kader gut genug ist, das zu schaffen, auch wenn die Themen, die wir jetzt die vergangenen Wochen schon mehrfach besprochen haben, natürlich bleiben und es einfach schwierig ist, gerade in der Situation jetzt deinen Angriff wieder zu beleben, wenn fast alle Spieler davon einfach neu sind und erstmal irgendwie ihren Platz und ihre Rolle finden müssen. Und das muss aber schnell passieren. Wir hoffen alle darauf, dass Lino Tempelmann irgendwann wieder dabei ist, aber auch da muss man natürlich vorsichtig sein, wenn der nach so langer Zeit dann wieder mitspielt, wie viel der dann wirklich bringen kann. Das wäre natürlich ein Element, was den Angriff enorm beleben könnte. Aber auch da steht ja noch ein Fragezeichen dahinter, wann das soweit sein kann.
Jetzt hattet ihr letzte Woche auch über Trainer Heiner Backhaus gesprochen, darüber, ob es weitergehen kann mit ihm. Das hat ihn, glaube ich, dazu verleitet, in der Pressekonferenz sehr viel zu sagen. Wie siehst du es denn jetzt, eine Woche später, nach dem Paderborn-Spiel und dem Punkt und dem Heimspiel, das vor der Brust ist?
Boah, ich weiß nicht, ob sich dadurch so super viel geändert hat. Also die Sache ist ja immer, was ist die Alternative? So, das ist eine Frage, die man sich immer stellen muss. Hast du jemanden, du musst ja als Club, wenn du dich zu diesem Schritt entscheiden solltest, und ich sage nicht, dass das passieren muss oder passieren sollte oder passieren wird oder was auch immer, musst du ja jemanden präsentieren, bei dem du sagst, wir sind uns sicher, dass es jetzt besser läuft. Und so einen musst du erstmal finden. So, und ich habe erstmal nicht den Eindruck, dass irgendwie die Mannschaft gegen ihn spielt oder irgendwie sowas. Nichtsdestotrotz sah es jetzt in Paderborn wieder so aus, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, dass gewisse Probleme nach wie vor bestehen. Die zu lösen wird eine Weile dauern wahrscheinlich, gerade aufgrund dieser Umstrukturierung. Und man muss auch dazu sagen, dass auch Backhaus vielleicht ein Stück weit ja auch Opfer der Umstände ist. Diese ganzen Neuzugänge, er kann nichts dafür, dass irgendwie der Leistungs-, sein bester Spieler die ganze Saison verletzt ist. Er wollte im Winter ins Trainingslager fahren, das ist nicht passiert. Wenn ich seine Aussagen so richtig deute, wollte er auch Chris Conte nicht verkaufen. Da kann man aber natürlich die andere Perspektive auch wieder sehen, dass der Verein so ein Angebot einfach schwer ablehnen kann für jemanden, der im Sommer sonst ablösefrei gegangen wäre. Daher glaube ich, dass da die Verantwortlichen weiterhin ein genaues Auge drauf haben und dann müssen wir mal abwarten, was da passiert.
Klar, ich glaube, kein Trainer wünscht sich 7 Abgänge, 7 Zugänge, wenn man Mo Dreger mit dazu zählt.
Ja. Nichtsdestotrotz gibt es halt grundstrukturelle Probleme, die gelöst werden müssen auf dem Platz.
Und du hast es wieder ein Duell gegen Fortuna Düsseldorf, die da auch lange richtig unten drin hingen, sich ein bisschen freigeschwommen haben. Mhm. Und danach ist halt schon das Derby. Die Zeitpunkte, um zu reagieren, ja, die werden halt nicht mehr. Das ist, glaube ich, ein Fakt. Den hatten wir letztes Jahr aber auch. Da hat Benny Kessel lange an Trainer Daniel Scherning festgehalten, ihn erst vor der Relegation durch Marc Fitzner ersetzt. Und jetzt sieht natürlich auch alles danach aus, als bekäme Heiner Backhaus auf jeden Fall das Düsseldorf-Spiel. Wir nehmen hier Montag auf, inwieweit diese Trainerdiskussion auch wirklich laut geführt wird, ist schwer einzuschätzen, finde ich, bei der Eintracht, dass es da auf jeden Fall Überlegungen gab, wie macht man weiter. Das würde ich schon, also das hat man schon so rausgehört und vernommen. Und klar, trotzdem hat ja Heiner Backhaus auch die Chance, Dinge anzupassen. Vielleicht war das Paderborn-Spiel ja auch ein erster Schritt. Auch so einen ersten Schritt hat es ja im letzten Jahr bei Daniel Scherning gegeben, als ja die kleine Serie nach dem Winter dann eingeläutet wurde.
Ja, und da war es ja damals so, dass nachdem diese Trainerdiskussion aufflammte und die Eintracht an ihm festgehalten hat, dass es dann Schritte nach vorne gab. Es gab dann natürlich zum Saisonende diesen Massiveinbruch, als dann der Wechsel vollzogen wurde zu Marc Fitzner und man durch diese elendige Relegation sich quälen musste. Daher ist es, ich glaube, so einen Zeitpunkt zu finden oder diese Entscheidung zu treffen, ist nicht einfach und da spielen enorm viele Faktoren eine Rolle, die es zu berücksichtigen gilt. Wie siehst du das denn? Siehst du das jetzt anders? Also ich meine, du warst letzte Woche nicht dabei hier bei uns, aber...
Genau, ich weiß gar nicht so richtig, was ihr alles darüber erzählt habt. Yeah. Ich habe euch nicht gehört.
Na was? Frechheit, das ist eine Abmahnung.
Die Eindrücke aus dem Paderborn-Spiel waren halt sehr gemischt und ich würde davor warnen, jetzt diesen Punkt gegen ein Spitzenteam zum Anlass zu nehmen, dass alles wieder super ist und dass man jegliche konstruktiv kritische Diskussion beiseite schieben muss im Internen des Clubs oder im Inneren des Clubs.
Ich glaube auch nicht, dass das passiert, ehrlich gesagt, dass das dadurch beiseite geschoben wird. Düsseldorf, haben wir schon kurz drüber gesprochen. Hast du noch was zu sagen?
Nicht so wirklich. Zu Fortuna Düsseldorf. Hinspiel, schöner Sieg, du warst da.
Ja, das war schön.
Lino Tempelmanns bestes Saisonspiel für die Eintracht?
Ja, auf jeden Fall. Lino Tempelmann unheimlich gut auch funktioniert mit Florian Flick und Max Marie, die dann ein unheimlich gutes Spiel gemacht haben. Also für mich auch Florian Flicks bestes Saisonspiel, wenn ich mich recht zurückerinnere, der da unheimlich viel weggesaugt hat im defensiven Mittelfeld, unheimlich viel antizipiert hat und den Düsseldorfern geklaut hat. Tempelmann dann eben mit seiner natürlichen Gravitation da unheimlich viel gemacht fürs Spiel und dann Conte und Marie, glaube ich, die Tore gemacht. Die Kombination werden wir nicht mehr sehen jetzt in der Rückserie. Aber das war ein sehr, sehr schönes Auswärtsspiel, auch wenn es hinten raus wieder zitterig wurde, nachdem Eintracht zunächst erstmal sehr souverän wirkte. Aber das haben sie da gut über die Zeit gebracht und das war ein ganz wichtiger Sieg damals. Das war ja der einzige Sieg in dieser langen Schwächephase mittendrin. Also der tat mit Sicherheit gut.
Florian Flick, spannende Personalie. Mhm. Ich finde so, als Trainer, wenn du wirklich unter Druck gerätst und versuchst, Stabilität herzustellen, dann wäre der für mich eigentlich einer, der auf so eine Doppel-6 gehören würde.
Vielleicht ein Aufräumer.
Auch, genau, vielleicht auch ja mit seiner körperlichen Präsenz neben einem Memo Aydin. Habe ich nicht so ganz verstanden, warum Heiner Backhaus das nicht gemacht hat. In Paderborn hat sich's dann mit der Einwechslung aber ausgezahlt. Da hat er ja gefühlt die Stürmerrolle gespielt und war, ja, so der, war so der erste Anläufer im Zentrum.
Ja, das stimmt. Ja, man hat ihm natürlich angesehen, das war natürlich schade, dass er gerade in der Phase, in der er so in Tritt kam, sich diese Verletzung eingefangen hat und oder zugezogen hat, oder sie ihm zugezogen wurde, sagen wir es so, da hat ihm ja einer das Bein aufgeschlitzt. Und ich fand jetzt, zu Beginn der Rückserie hat man ihm dann schon die Unsicherheit angemerkt, dass er dann wirklich, auch wenn er im Ballbesitz war, mal eher den Weg nach hinten gesucht hat. Deshalb konnte ich schon ein Stück weit nachvollziehen, warum man versucht, erstmal langsam mit ihm umzugehen und ihn da wieder ranzuführen. Aber ja, der ist auf jeden Fall eine Variante. Bin ich komplett bei dir. Gerade für das, was du beschrieben hast, für so eine Rolle als Stabilisator neben so jemanden auch vielleicht wie Max Marie, damit der auch wieder ein bisschen mehr ins Spielen kommt. Marie im Moment für mich jemand, der viel, viel arbeitet, der sich körperlich reinhängt, der mittlerweile auch wirklich den Körper mitbringt für die zweite Liga.
Dadurch aber auch wieder das verloren geht, was ihm stark macht, weil er sich einfach nicht so sehr auf das Fußballerische konzentrieren kann.
Exakt, das meine ich ja damit, genau. Und deshalb tut es dem vielleicht auch gut, wenn jemand neben ihm ist, der ein bisschen aufräumt und er dann deutlich ins Spielen kommt. So, und deshalb durchaus eine Variante, die wir, glaube ich, auch noch sehen werden an dieser Saison.
Ja, und das Startelf-Puzzle muss ja eh wieder bemüht werden. Ja. Koa raus, wahrscheinlich wird Andy Hoti reinrücken. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie würdet ihr denn gegen Fortuna Düsseldorf aufstellen?
Auf jeden Fall ist damit das Platzverweis-Bingo in der Verteidigung komplett, ne, glaube ich. Ich glaube, Koa war der Einzige aus der Innenverteidigung, der noch keine rote Karte gesehen hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ist natürlich ein bisschen bitter, weil das für mich wirklich der Mannschaftsteil war, bei dem es eigentlich gar nichts zu diskutieren gab. Also der wirklich über jeden Zweifel erhaben war, abgesehen jetzt vom Tor. Wobei man da jetzt auch umstellen musste durch die Verletzung von Torben Hoffmann. Das ist sehr schade, weil diese Dreierkette für mich wirklich gut funktioniert hat. Aber gut, der wird jetzt fehlen, voraussichtlich auch im Derby.
Ja. Elan Castrati, zweites Spiel, deutlich stabiler. Ja. Viele Flanken abgefangen.
Ja.
Das war sehr, sehr auffällig.
Ja.
Beim 1-1 da rückt er so ein bisschen raus, ist nicht konsequent in seiner Bewegung. Wohin will er? Geht er jetzt entweder in Richtung Schütze oder geht er wieder zurück zur Linie und hat dadurch wieder, ich finde, so einen kleinen Anteil am Gegentor. Ja. Trotzdem muss man ja sagen, im Vergleich zu Auftritt Nummer 1,
ganz
wirklich ganz anders, ganz anderes Auftreten, deutlich sicherer.
Ja.
Wird uns ja auch noch die nächsten Wochen begleiten.
Ja, genau. Und dem Burschen drücken wir auch die Daumen, dass er so richtig in Tritt kommt. Und die Spieler sagen auf jeden Fall nur Positives über ihn. Also Lukas Frenkert sagte danach auch, wir vertrauen dem. Und gut, was soll's auch anderes sagen? Aber wir sind da ganz dabei und halten weiter die Daumen, dass dass da wirklich endgültig die Stabilität kommt. Ja.
Gut.
2-0.
2-0 Sieg?
Ja. Ich glaube, sie gewinnen jetzt gegen Düsseldorf.
Ich sag, es gibt ein 2-2.
Gut, also du freust dich auf viele Hütten, Herr Rücker. Mhm. Na gut, dann sind wir doch mal dabei. Wir haben, glaube ich, beide frei. Ne? Wir können mal uns das privat entspannt angucken. Dann
darf man sich sowas überhaupt noch entspannt angucken.
Ja,
kann.
Du weißt so, was ich meine. Da kann man ja vielleicht auch mal auf ein paar Tore mehr hoffen. In diesem Sinne machen wir einen Deckel drauf.
Würde ich auch sagen.
Auf unser wöchentliches Gequatsche hier.
Und vielleicht hat Eintracht ja auch ein bisschen Fortune am Samstag.
Können wir das rausschneiden noch?
Hm.
Nee?
Peinlich, ne?
Lassen wir drin.
Okay.
Lassen wir drin.
Gut.
In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.